Deutschlandfunk Interview.
Partybilder von reichen Russinnen und Russen in europäischen Touristenorten, während das Land Krieg führt. Die Rufe in der EU nach einem generellen Visastopp für Russen werden immer lauter. Die baltischen Staaten und Tschechien, die stellen schon keine Einreisegenehmigung mehr aus. Weitere Länder wollen folgen, doch Bundeskanzler Olaf Scholz, der sträubt sich. Das sei Putins Krieg, so seine Begründung. Von der Union gibt es in dieser Frage unterschiedliche Stimmen, Kritik an Scholz für sein Zögern, aber auch abwägende Worte. Sprechen wir also mit dem außenpolitischen Sprecher der Union im Bundestag, Jürgen Hart. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr May.
Ist das Putins Krieg?
In erster Linie ja. Und wir wissen ja, dass der Krieg gegen die Ukraine und der Kampf gegen den Westen, die Abschottung Russlands gegenüber der EU, lang vorbereitet ist durch Propaganda. Die Europäische Union und wir, speziell wir Deutsche, wir hätten etwas gegen Russland und würden Russland nicht achten und nicht schätzen. Ich glaube, wenn wir jetzt ein generelles Visumverbot erteilen würden, würden wir damit Putins Legende Vorschub leisten. Unser Problem ist die Führung im Kreml. Unser Problem sind nicht die Russinnen und Russen, die selbst in ihrem Land ja durch Manipulation der Medien dumm gehalten werden und die selbst nicht in der Lage sind, die Situation so einzuschätzen, wie sie wirklich ist.
Also liegt Scholz diesmal richtig, Ihrer Meinung nach?
Ich neige dazu. Ich glaube, dass ein generelles Visa-Erteilungsverbot nicht der richtige Weg wäre. Ich könnte mir das auch ziemlich schwierig vorstellen. Das müsste ja dann innerhalb der Schengen-Staaten der EU auch eine einheitliche Regelung sein. Denn ein EU-Visa für den Schengen-Raum, es gilt ja in allen Ländern. Und ich sehe viele Namen, die sanktionsbedürftig wären, die man auf die Sanktionsliste der EU setzen müsste, die aber da noch nicht draufstehen. Also ich bin dafür, dass wir lieber mal gucken, wer von denjenigen die Verantwortung für diesen Krieg gegen die Ukraine und die Unterdrückung in Russland haben, dass die auf die Liste kommen, so wie das zum Beispiel in Kanada und in Großbritannien konsequenter getan wird als in der EU. Und insofern glaube ich, das wäre der erste und richtige Schritt. Und dann muss man weitersehen.
Können wir gleich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Dennoch die Frage noch mal. Sie sagen, die Russen werden künstlich dumm gehalten, ändert aber natürlich nichts daran, dass sie den Krieg von Wladimir Putin unterstützen und teilweise eben jetzt nach, was weiß ich, Zypern, Griechenland, sonstige Touristenorte fahren und dort feiern, während, wie gesagt, das Land Krieg führt gegen die Ukraine. Muss man das hinnehmen als Europäer?
Ich glaube, das muss man hinnehmen und man kann nur darauf setzen, dass diese Menschen dann eben auch zum ersten Mal vielleicht in ihrem Leben wirklich konfrontiert werden mit den harten Fakten dieses Krieges Russlands gegen die Ukraine. Es ist ja in Russland verboten, überhaupt von Krieg zu reden, geschweige denn sich objektiv über die Situation zu informieren. Und insofern glaube ich, dass das auch ein Beitrag sein kann, dem einen oder anderen die Augen zu öffnen. Aber ich füge hinzu, es gibt tatsächlich eine Reihe von Menschen, die sich weiterhin frei in Europa bewegen können, die meines Erachtens auf die Sanktionslisten draufgehören. Also zum Beispiel der Transportchef vom FSB, vom Geheimdienst, der mitverantwortlich dafür ist, dass Nawalny verhaftet wurde. Diejenigen, die in Moskau die Wahlen gefälscht haben. Diejenigen, die in St. Petersburg in Nachfolge von Putin das korrupte Regime aufrechterhalten haben. Da gibt es eine lange Liste von Namen und die gehören auf diese EU-Sanktionslisten, genauso wie sie bereits in Großbritannien und in Kanada draufstehen. Und ich fordere die Bundesregierung auf, in diesem Sinne in Brüssel aktiv zu werden und dafür zu sorgen, dass diese Personen gelistet werden.
Aber der Fehler liegt, wenn Sie das sagen, realistischerweise zuvorderst in Brüssel. Bei der EU-Kommission, da werden die Sanktionslisten ausgearbeitet. Oder wieso passiert das nicht?
Ich glaube, dass es darüber halt Diskussionen in der EU gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Brüsseler Kommissionsverwaltung diese Namen nicht irgendwie auf dem Schirm hat, insbesondere wenn sie ja in anderen Ländern klar identifiziert sind. Ich glaube, es bedarf des politischen Willens im Rat und unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das auch so zu machen. Und da wäre eine starke Stimme Deutschlands, eine starke Stimme eines deutschen Bundeskanzlers, der eine Liste vorlegt mit Namen, die weit über das hinausgehen, was bisher gelistet ist, wäre sicherlich auch ein Argument für viele, dem zu folgen. Und das wäre meines Erachtens der richtige Weg, den Scholz jetzt beschreiben sollte.
Aber wir wissen eben auch, dass dazu Einheitlichkeit gehört in der EU. Und wir wissen auch, dass es insbesondere einen extrem unsicheren Kantonisten gehört. Und das ist der bis vor kurzem noch im Schoße der Christdemokraten verweilende und von der CSU hofierte Viktor Orban. Kann man überhaupt realistischerweise davon ausgehen, dass es ein wie auch immer noch geartetes siebtes Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland geben wird?
Es gibt natürlich Diskussionen über die Sanktionspakete. Es bedarf tatsächlich der Einstimmigkeit, im Übrigen ja auch, wenn es um eine wirksame Unterbindung von Tourismusreisen per Visa gibt. Das müsste ja auch faktisch einheitlich geregelt werden. Ich glaube allerdings, dass die Europäische Union schon die Kraft gefunden hat und auch weiter behalten wird, das gemeinsam zu beschließen. Wir haben ja bei diesen Sanktionspaketen doch erfreuliche Geschlossenheit innerhalb kurzer Zeit erreicht. Mhm. Diese Sanktionspakete müssen im Übrigen ja auch immer wieder verlängert werden und ich setze darauf, dass das gelingt. Ich glaube im Übrigen, dass wir alle jetzt gefordert sind, die nächsten Monate speziell über den Winter durchzuhalten, weil der große Chip, den Putin für sich sieht, den Joker, den er spielen will, ist, dass er glaubt, dass wir uns über die Energiefrage im Winter hier in Europa zerstreiten. Wenn das nicht passiert, sieht die Welt im März nächsten Jahres anders aus und wir kommen vielleicht tatsächlich an einen Punkt, wo dieser Krieg beendet werden kann.
Aber die Chance, dass wir uns über die Energiefrage zerstreiten, gerade wenn wir jetzt auch die Diskussion allein hier in Deutschland über einen heißen Herbst miterleben, die ist jetzt schon relativ groß. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, dass wir einen solchen heißen Herbst zumindest mal nicht herbeireden sollten. Ja, also ich finde, da wird mehr drüber diskutiert, als ich das real sehe. Ich würde mir allerdings wünschen, dass die Bundesregierung rasch konkrete Entlastungsschritte für die Bürgerinnen und Bürger vorlegt. Zum Beispiel ein Belohnungssystem, dass derjenige, der weniger Gas und weniger Strom verbraucht, als er das letztes Jahr getan hat, vielleicht auch mehr von einer entsprechenden Entlastung des Staates profitiert, als derjenige, der das nicht tut. Das wäre eine schöne Antwort auch auf die Frage, wie denn das Verhältnis zwischen den Bürgerinnen und Bürgern ist, die selbst ihre Stromrechnung bezahlen müssen und andere, die das über die Kosten der Unterkunft erstattet bekommen. Also da gibt es meines Erachtens gute Möglichkeiten der Regierung, durch klare Vorschläge, die als gerecht und transparent bewertet werden, entsprechend für Beruhigung zu sorgen. Und das ist die Aufgabe der Bundesregierung. Mhm. Und wir sollten auch darauf vertrauen, dass die Menschen in Deutschland schon genau wissen, um was es geht. Und dass wir auch bereit sind, uns in Deutschland etwas zuzumuten, wenn wir davon überzeugt sind, dass es am Ende eine Chance gibt, damit den Krieg zu überwinden. Und davon bin ich fest überzeugt.
Also Sie sagen im Prinzip, um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben, Entlastung im Ukraine-Krieg bzw. Entlastung in Deutschland sind für den Kampf der Ukraine gerade wichtiger als Waffenlieferung.
Das eine gegen das andere auszuspielen, halte ich nicht für sinnvoll. Man kann ja beides tun. Ich bin aber schon der Meinung, dass in dem Augenblick, wo die Menschen in Deutschland die Maßnahmen gerecht empfinden, also die Belastung gerecht verteilt fühlen auf die Schultern der Menschen und merken, dass sie dort, wo sie Entlastung brauchen, auch wirklich entlastet werden und dass das allen gleichmäßig zugutekommt, dass sie dann auch da eher bereit sind, das zu tragen. Und ich vermisse halt, wir haben seit Wochen Ankündigungen über Entlastungspakete, aber konkrete Entlastungspakete liegen eben doch nicht auf dem Tisch.
Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU im Bundestag. Herr Hart, vielen Dank für das Gespräch.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.